Ja, wir kommen zum zweiten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes heute Abend. Und darum wollen wir uns jetzt noch einmal, weil wir diese vier Kapitel an vier gemeinsamen Treffen miteinander durchnehmen, dass wir einen Blick werfen auf diese Übersicht. Ja, man kann als Überschrift setzen über den Brief ein Leben für das Evangelium. Und zwar für die Verteidigung des Evangeliums und für die Verkündigung des Evangeliums. Die Botschaft wird angegriffen, die Botschaft selbst, darum muss diese Botschaft verteidigt werden, die Wahrheit muss verteidigt werden, gegen alle Entstellung, alle Verwässerung, alle Unterwanderung. Und das braucht Arbeit, das braucht Hingabe, das braucht Fleiß, das braucht Liebe zur Sache. Ein Leben für das Evangelium heißt, das Evangelium die Wahrheit verteidigen. Ein Leben für das Evangelium heißt, diese Botschaft verbreiten auf verschiedene Art und Weise. Wir können Schwerpunkte setzen, und zwar habe ich für jedes Kapitel einen bestimmten Schwerpunkt herausgegriffen, jeweils aus dem Kapitel auch einen Vers zitiert, der diesen Schwerpunkt zum Ausdruck bringt. Das erste Kapitel, wir haben das gestern gesehen, Verheißung und Verantwortung des Evangeliums. Und da habe ich dazu zitiert, Leben und Unverweslichkeit ist durch das Evangelium ans Licht gebracht worden. Das ist so großartig, dass wir allein über diese Wahrheit uns Gedanken machen könnten, uns das von verschiedenen Seiten beleuchten könnten, dass Gott Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat. Das ist großartig. Und das geschieht durch das Evangelium. Und darum verteidigen wir es und darum wollen wir es verkündigen. Also Verheißung und Verantwortung des Evangeliums. Im zweiten Kapitel geht es um Kampf und Arbeit im Evangelium. Nun, wir haben ja immer lieber die Schokoladeseiten. Das ist so wie diese Gürzli. Versteht das Wort schon? Diese Gürzli, die zweiteilig sind. Einerseits Gebäck, so ein einfaches Gebäck, aber drauf Schokolade. Und dann die Kinder, die essen meistens die Schokolade weg. Das ist eben die Schokoladeseite. Und wir haben lieber die Schokoladeseite des Lebens, aber das ist einfach unrealistisch. Und es ist eigentlich kindisch. Kindisch zu denken, dass es einfach immer schön und einfach ist. Wir hörten vorhin etwas von Karrierefrauen. Die haben es sich auch nicht leicht gemacht. Die sind früh aufgestanden. Die sind abends lang aufgeblieben. Die haben Kurse gemacht. Die haben sich eingesetzt. Die haben zielstrebig gearbeitet an einer Sache. Die wollten etwas erreichen. Im Leben ist es einfach so. Aber hier geht es nicht darum, dass wir vorwärts kommen im Leben, uns einen Namen machen, Karriere machen. Hier geht es darum, dass wir die größte Sache, die Gott dem Menschen anvertraut hat, dass wir für diese Sache leben. Für das Evangelium. Es gibt nichts Größeres. Und es gibt nichts Schöneres. Ja, es ist auch schön. Es ist ungeheuer erfüllend. Nichts macht das Herz so froh und so voll und so dankbar wie ein Leben für das Evangelium. Aber in einem gewissen Sinn ist es nicht immer schön. Es ist oft hart, oft schwierig, oft enttäuschend, oft niederschmetternd. Und dennoch gibt es nichts so Großes, nichts so Großartiges, so Schönes. Und heute Abend wollen wir uns jetzt mit dem zweiten Kapitel beschäftigen. Und da sind die beiden Stichworte gesetzt, Kampf und Arbeit. Und ich habe hier wiederum aus einem Vers zitiert, der diese beiden Punkte nennt oder illustriert. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Das ist ja auch etwas Unwillkommenes. Krieg, das will man ja gar nicht. Aber wir sind dazu berufen, uns einzureihen in eine Armee. Es ist wirklich Krieg. Mit allem, was Krieg mit sich bringt. Ich habe dieses Kapitel wiederum in zwei Hälften unterteilt. Und wir werden zuerst die erste Hälfte lesen und dort uns die wichtigsten Aussagen ansehen. Die erste Hälfte des Kapitels, Kapitel 2, Verse 1 bis 13. Hier liegt das Schwergewicht auf dem Tun des Guten. Das Tun des Guten. Dann in den Versen 14 bis 26 das Vermeiden des Bösen. Das Tun des Guten, das Arbeiten, das Ringen, das Kämpfen für die Sache des Evangeliums. Das ist das Tun des Guten. Und dazu gehört, dass wir das Böse abweisen, uns nutzloser oder schädlicher Dinge entschlagen, Übles abweisen. Und das ist etwas, was wir ganz einfach beachten müssen. So setzt der Apostel die Gewichte. Wenn man herumhört und ein bisschen so mitbekommt, was geredet, gemacht, unternommen wird, auch in der christlichen Kirche, in den christlichen Gemeinden, dann hat man den Eindruck, dass alles, was irgendwie negativ ist oder was falsch ist und was verkehrt ist, ja, dass man davon eigentlich gar nicht reden sollte. Reden wir doch einfach über die Dinge, die uns verbinden und die wir miteinander gemeinsam haben. Aber so negative Dinge, die scheinen gar nicht gewünscht zu sein. Der Apostel Paulus redet in jedem Brief von Irrtümern, von Irrlehren, von Dingen, die man ablegen, abweisen, von sich weisen, verurteilen, bekämpfen muss. Er nennt sogar tatsächlich Namen von Leuten. Und das ist auch ein Dogma unserer Zeit. Heute wird vielfach einfach behauptet, man darf keinen Namen nennen. Der Apostel nennt Namen von Leuten, die Unheil anrichten oder falsche Lehren verbreiten. Und das muss man tun. Es geht eben nicht um Menschen, es geht um das Evangelium. Und das tut oft uns weh, uns tut es auch weh. Kämpfen, arbeiten, wir schwitzen, es ist nicht immer schön. Und manchmal muss man auch Menschen wehtun, um des Evangeliums willen. Manchmal muss man halt kantig sein. Muss man einfach. Also diese beiden Seiten, das Gute tun, aber wir können nie das Gute tun, ohne auch gleichzeitig das Böse abzuweisen. In diesem Kapitel finden wir Titel. Die meisten haben ja Titel gern, nicht wahr? Titel. Haben Menschen gern. So berufliche Titel, die klingen gut. Diplom-Ingenieur. Und ich glaube, in Deutschland ist es nicht ganz so arg, aber in Österreich ist das ja ziemlich wichtig. Dort werden meistens Menschen auch so angesprochen, so mit ihrem Berufstitel oder akademischen Titel. Und solche Titel hat man ja gern, auch sportliche Titel. Landesmeister, boah, oder sogar Europameister, noch besser. Also Titel haben wir gern. Nun, wir kommen in diesem Kapitel auf unsere Rechnung, wenn wir Titel gern haben. Hier finden sich 7 Titel. 7 Titel für Christen. Für solche Christen, die für das Evangelium leben. Ich nenne sie, bevor wir in die Einzelheiten gehen. Im Vers 2, da steht das zwar nicht direkt da, aber es steht die Tätigkeit da, und von dem her können wir schon sagen, Lehrer. Das ist ein erster Titel, Lehrer. Kapitel 2, Vers 2, was du von mir gehört hast in Gegenwart vieler Zeugen, das vertraue treuen Männern an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Also Lehrer, das ist der erste Titel. Der zweite Titel, im dritten Vers, nimmt teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann. Der zweite Titel, Kriegsmann. Im Vers 5, der dritte Titel, wenn jemand kämpft. Im Griechischen steht hier das Verb Athleo. Gemeint ist der Athlet, wer als Athlet kämpft. Der dritte Titel, Athlet. Im Vers 6, der vierte Titel, Ackerbauer. Im Vers 15, der fünfte Titel, Arbeiter. Befleißige dich selbst, Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat. Sechster Titel, Vers 21, Gefäß. Wenn sich jemand von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Vers 23, nein 24, der siebte Titel, ein Knecht. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Das sind sieben Titel und diese sieben Bezeichnungen, die zeigen uns verschiedene Seiten, die der Christ und der Mitarbeiter am Evangelium hat. Lesen wir jetzt die Verse 1 bis 13. 2. Timotheus 2, die Verse 1 bis 13. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Männern an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Niemand, der Kriegsdienst tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf das er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, wenn er nicht gesetzmäßig kämpft. Der arbeitende Ackerbauer muss als erster die Früchte genießen. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium, in welchem ich Trübsal leide bis zu Banden wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Seligkeit erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ja, Timotheus hat das erste Kapitel gelesen, dieses Briefes, und er wird sich ein wenig geschämt haben für seine Furchtsamkeit, auch für seine Resignation. Er las diesen Brief und hat einfach hier den Apostel gehört, hat ihn vor sich gesehen und er hat sich geschämt und er wird sich gesagt haben, so, aber jetzt auf, los. Hat sich einen Ruck gegeben, die Ärmel zurückgekrempelt und wollte gleich loslegen. Aber Paulus sagt, halt. Zuerst sei stark in der Gnade. Bevor wir uns in die Arbeit stürzen, müssen wir uns immer wieder an dem orientieren und uns auf das ausrichten, wo das Leben herkommt. Wir haben das gestern gesehen, die Verheißung des ewigen Lebens, von Gott gegeben vor den Zeiten, unauflösliches Leben, Unverweslichkeit, dieses Leben, das Gott in seinem Sohn gegeben hat und das in Paulus war, vermag allein die Tatsache zu erklären, dass Paulus nicht unterwegs auf halbem Weg den Mut verlor und aufgab. Dieses Leben aus Gott ist stärker als alles, was in dieser Welt uns angreifen mag. Und dieses Leben fließt uns aus Gott und aus Gottes Gnade zu, sei stark in der Gnade. Etliche Jahre vorher, viele Jahre vorher, sogar, hatte Paulus den Korinthern geschrieben, 1. Korinther 15, Vers 10. 1. Korinther 15, Vers 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Damit wollte er sagen, ich war ein Verfolger, ich hasste die Christen, ich wollte diesen Namen aus dieser Welt austilgen und jetzt bin ich ein Christ. Das liegt allein an Gottes Gnade. Das hat Gott für mich ausgesucht. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dann sagt er aber als nächstes,
Seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Er war wirklich ein Arbeiter. Und dann, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Die Gnade Gottes, die Gnade, die mich errettete, hat mich auch befähigt, zu arbeiten, zu dienen und in diesem Dienst auszuharren. Das ist ungeheuer ermutigend. Und gestern haben wir gesehen, ja, wir sind errettet worden durch Gnade. Paulus erinnert daran. Timotheus wusste das natürlich, aber Paulus erinnert ihn daran. Bedenke, errettet, nicht aufgrund unserer Werke, sondern durch Gottes Gnade. In Kapitel 1 steht das, in Vers 9. Gott hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben. Bist du gerettet? Hat Gottes Gnade dich retten können? Wenn ja, dann vermag die gleiche Gnade Gottes, dich zu einem Diener zu machen. Es ist die gleiche Gnade Gottes. Es ist die gleiche Quelle, aus der alles fließt. Wenn du gerettet werden konntest, und du bist es, falls du es bist, weißt du es auch, dann vermag diese Gnade, dich auch zu einem Diener zu machen. Dann wird Gott dich zu einem Diener machen. Glaubst du das? Wenn du es glaubst, es wird so geschehen. Genauso wird geschehen. Du wirst ein Diener Gottes und seiner Heiligen werden. Du wirst jemand werden, der für das Evangelium lebt, für das Wohl des Volkes Gottes sich nicht nur einsetzt, sondern verbraucht. Und du wirst glücklich sein dabei. Du wirst jemand werden, der für Gott und seine Sache und für seine Ehre lebt. Wenn Gottes Gnade dich retten konnte, dann wird Gottes Gnade auch das aus dir machen können. Sei stark, wo? In der Gnade. Es ist gut, dass Gott uns schwach macht. Und es ist gut, dass er es uns auch zeigt, dass wir schwach sind. Es ist gut, dass wir das merken und empfinden. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass Paulus schwach wurde. Gott sorgte dafür, dass er schon einen Namen bekam, der ihn beständig daran erinnerte. Paulus heißt der Kleine. Eigentlich vom Lateinischen, kein Griechischer, ist ein lateinischer Name. Zusammengezogen von Parvulus. Parvus heißt schon klein und Parvulus ist der ganz Kleine. Und dann hat Gott ihn auch schwach gemacht durch, wir wissen nicht genau, was es ist, aber Paulus nennt es einen Pfahl für das Fleisch, wie es Luther übersetzt, oder einen Dorn für das Fleisch, wie es andere übersetzen. Und das hat ihn so schwach gemacht, dass er daran merkte, Gott hat es ihm gesagt, Paulus, ja, du bist schwach. Ist gut so. Und jetzt begreifst du, meine Gnade genügt. Meine Gnade genügt. 2. Korinther 2, Vers 9. Meine Gnade genügt dir. Gott sorgt auch dafür, dass Timotheus schwach war. Er hatte mindestens zwei. Zwei werden genannt, nämlich schwache Seiten. Er hat eine schwache Gesundheit. Das steht in 1. Timotheus 5. 1. Timotheus 5, da steht das. Im Vers 23, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauch ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Nun, bei Unwohlsein, da denken wir eben an Übelkeit und solche Dinge. Aber eigentlich steht das nicht da. Ich weiß nicht, ob alle das so übersetzen, das ist hier die alte Elberfelder. Im Griechischen steht Asthenia und Asthenia heißt Kraftlosigkeit oder Schwachheit. Er war also körperlich immer wieder so schwach, dass er sich wahrscheinlich kaum rühren konnte. Also das war seine erste schwache Seite, eine körperliche Schwachheit. Und dann eine zweite, er hatte auch eine schwache seelische Konstitution, er war kein robuster Mensch. Und wir denken ja meistens, Leute eben, die etwas erreichen und vorwärts kommen und im, in der Welt ist es so, das müssen robuste Charaktere sein, die auch was einstecken können. Timotheus war jemand, der keine robuste Konstitution hatte, sondern er hatte offensichtlich ein scheues Gemüt. Und das ist etwas, worunter Menschen auch leiden. Dass sie ein scheues, schüchternes Gemüt haben, das ist schwierig. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass Timotheus so war. Gott machte ihn schwach, auch in seiner seelischen Konstitution. 2. Timotheus 1, da haben wir wahrscheinlich einen Hinweis darauf, im Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Timotheus, ich weiß, du bist furchtsam, du bist so, das ist dein Naturell. Aber das kommt nicht von Gott. Und dann 1. Korinther 16, Vers 10. 1. Korinther 16, Vers 10. Hier schreibt Paulus den Korinthern, wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch ist. Auch das scheint ein Hinweis zu sein, dass er eben ein furchtsames Gemüt hatte. Nun, das sind ja beides Minuspunkte. Schwacher Körper und schwache seelische Konstitution. Aber es ist gut, dass wir schwach sind und es ist gut, dass wir es auch empfinden. Denn dann lernen wir uns auf den zu stützen, der stark ist. Dann lernen wir uns auf den zu stützen, der allein vermag. Und dann lernen wir uns an dieser Wahrheit festhalten, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gott hat mich ja errettet, nicht meinetwegen, seinetwegen. Er hat mich errettet, nicht wegen Qualitäten, die ich habe, sondern seiner Eigenschaften wegen. Er hat mich errettet. Alles geht von ihm aus. Seiner Gnade verdanke ich, dass ich Christ bin. Und diese seine Gnade ist es, die mich befähigt, ihm nachzufolgen und zu dienen. Und Gott sagt, meine Gnade genügt. Also sei stark in der Gnade. Und darauf müssen wir immer wieder zurückfallen. Immer wieder darauf zurückkommen. Gottes Gnade. Gott für uns. Und wenn das wahr ist, Gott für uns, ja, dann heißt es, dass er für uns ist mit seiner Allmacht. Allmacht. Wirklich Allmacht. Der Allgegenwärtige ist für uns. Immer mit uns. Er, der allein weise Gott, mit seiner vollkommenen Weisheit, der alles überblickt, alles erkennt, alles weiß, alles sieht. Er ist für uns. Gottes Gnade heißt Gott für uns. Sei stark in der Gnade. Und jetzt kommen die Aufgaben. Jetzt ist er ermutigt. Durch Gottes Gnade. Ja, ich will das gerne tun. Ich verlasse mich auf den Herrn. Der Auftrag geht von ihm aus. Er hat das befohlen. Er hat das für mich ausgesucht. Es ist seine Sache. Ich verlasse mich jetzt auf ihn. Jetzt gehe ich. Das Erste, was Paulus dem Timotheus sagt, das ist die erste konkrete Anweisung, die er ihm jetzt in diesem Brief gibt. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Männern an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Also das, was du gelernt hast, behalte es nicht für dich, sondern lehre es. Gib das anderen weiter. Das ist eine erste hier von Paulus genannte Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen, zu verbreiten, zu lehren. In Kapitel 4 redet er dann von Predigen. Predige das Wort, steht in Kapitel 4. Eine andere Methode, Predigen, sei es auf den Märkten oder sei es in Häusern. Aber hier eine Methode, wo es einfach darum geht, dass er dieses Evangelium, das, was er gelehrt hat, anderen beibringt, anderen lehrt. Ja, Paulus hat doch gebetet in Kapitel 1. Und er hat im Gebet das ganze Werk, die Bewahrung des Evangeliums, die Bewahrung dieses Werkes, hat er Gott anbefohlen. Und dann haben wir gesehen, ja, Gott hat dieses Gebet erhört. Aber Gott hat Mittel verfügt, um dieses Werk zu bewahren. Und diese Mittel sind, wir haben gesehen, das Wort Gottes, Wir müssen das Wort Gottes, den Kanon, bewahren. Und hier sehen wir ein weiteres Mittel, hier in Kapitel 2. Damit die Lehre des Evangeliums in dieser Welt uns erhalten bleibt, damit das Werk Gottes in dieser Welt bleibt und vorangeht und wächst, müssen wir das, was wir gelernt haben, lehren. Weitergeben. Andere unterrichten. Auf welche Weise auch immer. Such dir solche Leute aus, die treu sind, von denen du weißt, dass sie nachher genau das Gleiche tun werden. Lehren. Und dann das nächste, Vers 3, nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Hier steht ein Wort, das ganz ähnlich ist wie in Kapitel 1, Vers 8. Leide Trübsal mit dem Evangelium, hatten wir dort gelesen. Hier steht Leide mit. Leide Trübsal zusammen mit. Und eigentlich müsste man das sinngemäß so wiedergeben. Nimm Widerwärtigkeiten in Kauf. Tritt den Widerwärtigkeiten entgegen, die sind einfach da. Gehören einfach dazu, sind ein Stück, ein Teil des Weges, des Wandels, des Lebens des Christen, des Kindes Gottes. Gehört einfach dazu. Nun, wie sollte es auch anders sein? Wie sollte es auch anders sein? Paulus hat immer sehr früh die Christen, die durch ihn zum Glauben gekommen waren, daran erinnert, es wird Schwierigkeiten, Drangsale, Anfeindungen, Leiden geben. Er hat das in den Gemeinden gemacht, die eben erst gegründet worden waren. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Wir ermahnten sie, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Er schreibt im ersten Thessalonicher Brief, wenige Wochen, nachdem er in Thessalonich gewesen war, weitergereist oder vielleicht wenige Monate, schreibt er in diesem Brief und sagt, 1. Thessalonicher 3, Verse 3 und 4, auf dass niemand wankend wird in diesen Drangsalen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu gesetzt sind, denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale haben würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Wir sollen es einfach wissen. Wir sollen nüchtern sein. Und das Neue Testament redet sehr viel davon. Eine meiner ersten Bibeln, die ich hatte, die ich durchlas, diese Gewohnheit habe ich beibehalten bis jetzt, dass ich immer in einem Brief oder einem biblischen Buch gewisse Themen, die häufig vorkommen, irgendwie anstreiche. Und eine der ersten Themen, die mir einfach auffielen, so beim ersten Durchlesen der Bibel, war Leiden, wie häufig das vorkommt. Das habe ich mit einer bestimmten Farbe angestrichen in den Evangelien, in den Lehrbriefen. Sie sind voll davon, wie das einfach dazugehört. Und es wäre unnüchtern, es wäre töricht, ja, es wäre Gott widersprochen, wollten wir ein Leben als Christen ohne Leiden. Es ist normal, es gehört dazu, wir haben euch von Anfang an gesagt, wir sind dazu gesetzt. Nun, wie soll es anders sein in einer Welt, die den Sohn Gottes hasst und in ihrem Hass hingerichtet hat und gesagt hat, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Der Geist dieser Welt ist Gott und seinem Sohn und dem Evangelium und den Kindern Gottes feindlich. Manchmal natürlich ganz freundlich, lächelnd, feindlich, vereinnahmen und einlullend, um uns unschädlich zu machen. Und wenn das nicht geht, dann durch Widerstand oder Verleumdung oder Verfolgung oder Drohung. Die Welt ist Gott, seinem Sohn und den Kindern Gottes feindlich. Und darum muss es Widerstand geben, wenn wir das Evangelium weitergeben, für das Evangelium leben und uns dafür einsetzen, dass das Evangelium uns erhalten bleibt und sich ausbreitet. Es muss Widerstand geben. Und es ist gut für uns, dass wir damit rechnen. Es ist gut für uns, dass wir dem einfach in die Augen sehen und sagen, das kommt auf uns zu. Gott hat es gesagt, es ist uns verheißen. Und wenn dann die Schwierigkeiten, die Drangsale kommen und die Anfeindungen kommen, dann wirft das uns nicht um, sondern im Gegenteil, dann stärkt es uns. Weil genau das passiert, was der Herr gesagt hat. Dann stärkt es unseren Glauben, anstatt dass es uns irre macht am Glauben. Petrus sagt das im 1. Petrusbrief auch. 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Vers 1, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Das ist eine Waffe. Sich mit dieser Gesinnung und mit dieser Bereitschaft Widerwärtigkeiten anzunehmen, zu rüsten. Das ist eine Waffe. Ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Und dann heißt es im Vers 4, niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens. Paulus verwendet 3 Vergleiche, um uns den Kampf und die Arbeit des Christen vor Augen zu stellen. Er vergleicht uns zuerst mit solchen, die an einem Feldzug teilnehmen. Dann vergleicht er uns mit solchen, die an einem athletischen Wettkampf teilnehmen. Und dann vergleicht er uns mit dem Bauer, der pflügt und sät und dann erntet. Im Vers 4 steht, niemand, der Kriegsdienste tut, das griechische Verb stratoiomai. Ich hätte das so übersetzt. Niemand, der an einem Feldzug teilnimmt. Ist nicht ganz das Gleiche. Man kann Kriegsdienst tun, also in der Armee sein und sogar in einem Land leben, das im Krieg ist. Und dennoch hat man Zeit für ziemlich viel anderes als nur gerade das Soldatenhandwerk. Einfach wenn genereller Kriegszustand ist. Das ist ja auch bekannt, dass dann Soldaten ihre Zeit vertun, herumsitzen, Karten spielen, ins Wirtshaus gehen und allerlei Dinge treiben. Aber Paulus sagt hier eben, niemand, der an einem Feldzug teilnimmt. Ein römischer Legionär, die waren ja auf Lebenszeit, also Lebenszeit einfach, bis sie so alt waren, dass sie nicht mehr konnten, ich weiß auch nicht wann, sie aus der Armee entlassen wurden, ist ja egal, 40 oder 45, sie haben ziemlich lange, diese Knaben, gekämpft. Also jahrzehntelang Legionäre, und die haben meistens, obwohl Rom mit irgendeinem Feind im Krieg lag, haben die oft Wochen, Monate herumgelegen und nichts Großes getan. Aber dann kam eines Tages der Aufruf, alle mussten aufmarschieren und dann kam die genaue Anweisung, jetzt gehen wir dahin, jetzt marschieren wir da nach Dacien, denn dort sind die Daker oder Dacier aufmüpfig geworden und die haben jetzt hier alle ihre Leute zusammengezogen und dann wusste jeder Mann, woran er war. Jeder hatte seinen Platz, jeder hatte seine Position, jeder war geschult und während dieses Feldzuges, da war keine Zeit und keine Möglichkeit, an irgendetwas anderes zu denken. Und während sie dann marschierten, auch durch feindliches Land marschierten und wussten, sie konnten jederzeit in einen Hinterhalt geraten, da waren die Sinne vollkommen angespannt. Jeder war total bei der Sache. Es ging nur um eines. Jetzt geht es gegen den Feind. Wir müssen ihn stellen, wir müssen uns ihm stellen und wir müssen ihn einfach niederringen. Und daran hing das Überleben eines jeden Einzelnen. Und das sagt eben Paulus, wer an einem Feldzug teilnimmt, der kann nicht, was kann er nicht, geteilte Interessen haben. Und so will er uns hier lehren, ein Christ ist jemand, der ein Interesse hat, das alle anderen Interessen verdrängt. Ja, klar, wir können nicht immer beten und immer Bibel lesen, wir müssen ja zur Arbeit gehen, ist mir schon klar, an der Werkbank stehen, wie Hermann es sagte. Aber der Christ ist jemand, der all das unterordnet, einem übergeordneten Interesse, nämlich das Leben für die Sache des Herrn, für das Evangelium. Ihr geht arbeiten, nicht um Karriere zu machen, sondern um den Lebensunterhalt zu bestreiten, um die Familie zu ernähren. Aber seine eigentliche Aufgabe ist das Evangelium. Ihr lebt für das Evangelium. Er ist darauf ausgerichtet. Einige von euch kennen wahrscheinlich den anglikanischen Bischof Ryle. R.C. Ryle. Es sind so in den letzten paar Jahren einige Bücher auf Deutsch von ihm herausgekommen. Und dieser Ryle hat so einen Band geschrieben, Christian Leaders of the 18th Century. Das gibt es nicht auf Deutsch. Also führende Christen des 18. Jahrhunderts in England. Und dort sind lauter Biografien, so etwa 40- bis 50-seitige Biografien von etwa 10 oder 12 Männern, angefangen mit Georg Whitfield, dann John Wesley und dann Leute wie Grisham, Leute, die hier weniger bekannt sind. Und immer wieder verwendet er einen Ausdruck, ist mir aufgefallen, beim Durchlesen dieser Biografien. Dann heißt es, dass der Mann so und so, he was a man of one purpose. Er war ein Mensch, der ein Ziel hatte. A man of one purpose, ein Ziel. Es ging ihm immer um diese eine Sache, dieses eine Ziel. Wilhelm Busch hat einmal gesagt, weil er erzählt, ich weiß nicht, irgendwo in einem Band mit so verschiedenen Erfahrungen und Begegnungen, die er machte, hat er erzählt, ja, dass er einen Mann, einmal einen Mann mit einem anderen reden hörte, und dann hörte er, wie dieser sagte, ja, dieser Pfarrer Busch ist ja ganz nett, aber er hat einfach einen Vogel. Und das hat ihn natürlich interessiert, den Pfarrer Busch. Also, ja, wieso, was für einen Vogel habe ich denn? Und dann sagte dieser Mann, ja, Sie sind ja ganz nett und anständiger Pfarrer, aber Sie haben einen Vogel. Sie reden immer von Jesus. Worauf dann Wilhelm Busch gesagt hat, ja, ich verdiene dieses Kompliment gar nicht. Ich wünschte, es wäre so. Aber offensichtlich war es doch so. Die Leute merkten, dieser Mann ist fixiert auf eine Sache. Und das meint Paulus hier. Ein Christ, jemand, der für das Evangelium lebt, ist wirklich fixiert auf eine Sache. Das gilt ja als ein Schimpfwort. Du bist ja fixiert auf eine Sache. In dieser Sache will ich gerne dieses Schimpfwort tragen. Fixiert auf eines, auf Christus. Auf seine Sache, auf das Evangelium. Dafür lebe ich. Niemand, der einen Feldzug tut, kann sich in die Beschäftigungen des Lebens verwickeln. Geht einfach nicht. Dann das Zweite, der zweite Vergleich, den er verwendet, der Ackerbauer, nein, der Athlet muss nach den Regeln kämpfen, sonst wird er nicht gekrönt. Er muss sich an die Regeln halten. Und man könnte beim Athleten natürlich auch anderes herausgreifen, aber das tut Paulus hier nicht. Und wir wollen jetzt einfach bei dem bleiben, was Paulus jetzt hier uns sagen will. Er sagt, der Athlet muss sich an die Spielregeln halten, sonst wird er nicht gekrönt. Vor einigen Jahren muss es einen Witzbold gegeben haben, der hatte den Marathon, da diese 43 und was Kilometer, ist er nicht gelaufen. Hat einfach gewartet vor dem Stadion. Denn es ist ja so, dass der Marathon endigt ja im Stadion. Und der zuerst im Stadion ist, der läuft ja eine Runde im Stadion. Das ist dann wirklich der Sieger und alle wissen, er ist als Erster da im Stadion und alles jubelt ihm zu. Und irgendein Witzbold, der hat das dann gemacht, kurz bevor, also der Läufer, der an der Spitze war, zum Stadion kam, ist der rein im Stadion. Und ist einfach irgendwie verschwitzt, dann so gerannt und das ganze Stadion hat gejubelt. Und er ließ sich diesen Jubel gefallen. Und natürlich dauerte es nicht lange, kam der wirkliche Sieger. Nun, es ist klar, dass dieser Witzbold nicht die Goldmedaille bekam. Hat sich nicht an die Regeln gehalten. Nun, welche sind denn die Regeln? Es geht hier nicht um Gesetze. Und es geht hier auch nicht um irgendwelche Regeln, also du musst jeden Tag so viele Bibelverse lernen oder du musst so und so lang beten oder mindestens zu einem Menschen über Jesus geredet haben. Nicht solche Regeln. Wenn das jemand für sich macht, soll es tun. Gut, fein. Nein, es geht nicht um solche Regeln. Um was für Regeln geht es denn? Wenn wir für den Herrn leben, dann ist es eine Regel, an die wir uns halten müssen, und ohne die wir nicht für ihn und für seine Sache leben, dass wir uns selbst verleugnen. Selbstverleugnung, das ist eine solche Regel. Wer nicht sich selbst verleugnet, wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Selbstverleugnung. Was heißt denn Selbstverleugnung? Dass ich lerne zu fragen, Herr, was willst du, nicht was will ich? Herr, was ist deine Bestimmung für mich? Was ist dein Wille für mein Leben? Selbstverleugnung. bereit sein, das Leben zu verlieren. Und wer nicht so kämpft, wird nicht gekrönt. Ganz einfach. Wird nicht gekrönt. Die Regel lautet Selbstverleugnung. Herr, dein Wille, nicht mein Wille. Und dann der Ackerbauer. Was will uns Paulus mit diesem dritten Vergleich zeigen? Der arbeitende Ackerbauer muss als erster die Frucht genießen. Das ist eine Ermutigung. Ich habe es jetzt anders gelesen als die alte Elberfelder. Denn man muss das so lesen. Der arbeitende Bauer muss als erster die Frucht genießen. Das ist eine Ermutigung. Für den, der arbeitet, und das ist ganz normal, der Bauer, der arbeitet, er nimmt als erster einen reifen Apfel vom Baum und beißt den Apfel. Guter Jager. Schön gewachsen. Nicht vom Hagel irgendwelche Flecken abbekommen. Das ist eine Ermutigung für die, die für das Evangelium leben. Der Herr wird sie mit Frucht sättigen. Sie werden Frucht genießen. Und zwar jetzt schon in diesem Leben und erst recht im Blick auf die Ewigkeit. Es ist Frucht, der unsere Seelen und Herzen froh macht, wenn wir gearbeitet haben, gebetet haben, gerungen haben und Menschen zum Herrn geführt haben. Ich erinnere mich besonders gut an eine Frau, die war durch meine Frau zum Glauben gekommen. Und so in der letzten Phase, und wo ein paar so schwierige Fragen waren, da bat sie mich auch dabei zu sein, ein paar Fragen zu beantworten, so schwierigere Fragen über Hölle und Verdammnis und solche Dinge. Und die kam dann zum Glauben und ich kann mich so gut erinnern, wie meine Frau, also welche Freude sie hatte am ersten Mal am Sonntag, wo sie in der Gemeinde war und wo sie teilnahm an der Gemeinschaft der Kinder Gottes im Brechen des Brotes, im Trinken des Kelches. Der Herr lässt uns auch Freude haben. Er lässt den Arbeiter, der arbeitet, zuerst von diesen Früchten genießen. Das ist eine Ermutigung. Und wir werden das, was wir gearbeitet haben, auch wenn wir keine Ergebnisse sehen. Wir sehen nicht immer Ergebnisse, wirklich nicht immer. Und manche Knechte Gottes haben ein Leben lang gearbeitet und kaum Ergebnisse gesehen. Aber der Herr wird uns reich, reich belohnen. Das ist wirklich eine Ermutigung. Ein Bruder aus Indien hat einmal folgenden schönen Vergleich verwendet. Der ist mir geblieben. Das ist ein so schöner Vergleich. Vater muss einen Schrank im Zimmer von einer Seite auf die andere hinüber schieben. Und dann ruft er so seinem kleinen Jungen, hey, komm mal, Hänschen. Und dann kommt der dreijährige Hänschen. Und dann der Vater schiebt so diesen Kasten quer durch den Raum. Und Hänschen ist auch dabei und schiebt auch. Und wo dann der Kasten dort ist, oder der Schrank dort ist, wo er stehen soll, sagt Vater, hast du gut gemacht, Hänschen. Und genau so ist es. Wir sind vom Herrn gerufen und wir dürfen mitarbeiten am Werk des Herrn. Und eigentlich, der Herr tut ja alles. Er tut alles. Und wir dürfen auch ein bisschen so dabei sein und mitlaufen. Aber so ein bisschen dabei sein. Und am Schluss wird er uns dafür belohnen. Er wird uns sagen, wohlgetan, wohlgetan, das hast du gut gemacht. Ein großartiger Herr, der uns sogar noch belohnt. Und das soll uns ermutigen. Dann ruft Paulus dem Timotheus dieses Vorbild in Erinnerung, das Vorbild vom Herrn. Vorher sagt er noch, bedenke, was ich sage. Der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Denk darüber nach. Machst du das auch? Nachdenken. Lies etwas im Wort Gottes. Denkst auch darüber nach. Einfach nachdenken. Was sagt uns jetzt Gott hier? Was meint er? Ja, stimmt das? Ja, ist das wahr? Darüber nachdenken. Und indem wir nachdenken über Gottes Wahrheiten, beginnen diese Wahrheiten, nein, nicht wir ergreifen sie, diese Wahrheiten ergreifen uns. Sie beginnen uns zu ergreifen, bekommen uns in den Griff, beginnen unser Denken und Urteilen zu bestimmen. Und so sollen wir nachdenken über diese Dinge. Denk darüber nach. Und dann halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Und er soll auch daran denken, dieses Vorbild vor sich haben, Jesus Christus. Und manchmal ist das der Blick, der uns hilft, wenn wir denken, also jetzt ist doch zu viel. Und ich mühe mich ab, keiner dankt einem dafür, nur Widerspruch und keine Ergebnisse. Im Gedächtnis Jesus Christus, schau ihn an, wie er ging. Das Leben, das er lebte, wie er sich dahin gab. Wurde je einer niederträchtiger behandelt als er? Und dann wissen wir auch, der Herr empfindet mit. Und was auch uns an Enttäuschungen zustoßen mag, lässt sich ja nie vergleichen mit dem, was man dem Herrn antat. Auferweckt aus den Toten, ja eben der Tod und die Feindschaft und die Finsternis und die Rückschläge und das Böse, das scheinbar sich immer mehr durchsetzt, hat nicht das letzte Wort. Auferweckt, auferstanden. Ja, Auferstehung und Auferstehungsleben, Auferstehung zur ewigen Herrlichkeit, darauf gehen wir zu. Nach meinem Evangelium, in welchem ich Trübsal leide. Und jetzt finden wir wieder schön diese Regelmäßigkeit in diesem Kapitel. Paulus hat dem Timotheus gesagt, nimm teil an den Trübsalen. Und nachher kann er sagen, das Evangelium, in welchem ich Trübsal leide. Es ist nicht Theorie. Es sind gelebte Wahrheiten. Paulus lebte diese Wahrheiten, lebt jetzt in diesen Wahrheiten. Das Vorbild des Paulus. In jedem Kapitel kommt das vor. Und zwar wie ein Übeltäter. Dieses Wort kommt nur zweimal vor im Neuen Testament. Kakurgos, das griechische Wort, kommt nur noch vor in Lukas 23, in den Versen 32 und 33. Wo es heißt, dass der Herr gekreuzigt wurde zusammen mit zwei Übeltätern. Paulus verwendet hier das gleiche Wort, das im Lukas-Evangelium steht. Ja, wenn der Herr von dieser Welt so behandelt wurde, und zum Evangelium gehört ja ein leidender, von der Welt verworfener Herr, ist ein Teil des Evangeliums, dann Paulus verwundert sich nicht, dass auch er wie ein Übeltäter behandelt wird. Er leidet bis zu Banden, in Ketten, im Gefängnis, wie ein gemeiner Verbrecher. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Nichts und niemand kann Gott und sein Wort binden. Wirklich nicht. Bis heute nicht. Keine Anfeindung, keine Verfolgungen, aber auch kein Spott. Auch alle Versuche, das Evangelium und die Bibel und den Sohn Gottes und die Ewigkeit lächerlich zu machen, haben das Wort Gottes nicht aufhalten können. Denn das Wort Gottes ist eben Gottes Wort. Und Gott ist der Lebendige. Gott ist der Ewige. Gott ist der Allmächtige. Gott. Und darum kann niemand, nichts und niemand, sein Wort aufhalten. Und darum ist Paulus, obwohl er im Gefängnis ist, nicht mutlos, dass er denkt, ja, jetzt hat alles keinen Sinn mehr. Er weiß, das Wort Gottes ist nicht gebunden. Nun, er wird wahrscheinlich nicht gewusst haben, dass diese Zeilen, die er hier schrieb, eben Wort Gottes waren und bis heute gelesen werden. Und dass diese Zeilen im Gefängnis geschrieben wurden, also dass keine Gefängnismauern auch dieses Wort aufhalten konnten. Paulus war dadurch nicht behindert und war dadurch nicht irgendwie zum Krüppel verurteilt, dass er sich nicht frei bewegen konnte. Napoleon sagte einmal, als er im Exil war, zuerst auf Elba und nachher auf St. Helena, ich weiß nicht, ob es im ersten oder im zweiten Exil sagt, er sagt, ein Mann in einem engen Rahmen wird notwendig ein Torso.
Ein Mann in einem engen Rahmen wird notwendig ein Torso. Natürlich, Napoleon konnte sich nur entfalten, wenn er vor sich einmal Landkarten hat, aber nicht nur Landkarten, sondern vor sich die Weiten Europas, wo er mit seinen Armeen marschieren konnte, seine Strategien entfalten konnte. Da war er ein Mann. Aber im Exil, im Gefängnis, ein Torso. Wie anders das Kind Gottes. Wie kann Paulus etwas sagen? Ja, weil er weiß, dass sein Leben verbunden ist, und verbunden ist mit Gott, verborgen in Gott. Und so kann der Heilige Gottes äußerlich gebunden sein, und er ist die ganze Zeit ein freigelassener Gottes. Er kann in den engen Raum eines Kerkers gepresst sein und bewegt sich doch beständig in der herrlichen Freiheit, in den weiten Räumen der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. John Bunyan, ein Mann, dessen Schriften ungeheure Wirkung gehabt haben. Er hat seine Schriften, fast alle, die meisten auf alle Fälle, im Gefängnis geschrieben. Er war 12 Jahre im Gefängnis. Er litt im Gefängnis, wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und so sagt Paulus, deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen. Ja, das Evangelium ist wirklich die Kraft Gottes. Und die Gnade Gottes ist eine wirksame Gnade. Nicht eine schwache Gnade, nicht eine theoretische Gnade, nicht nur eine mögliche Gnade, eine wirksame Gnade. Und das sehen wir an diesem Menschen Paulus. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen. Wie hat das Evangelium diesen Mann verändert? Wie hat die Gnade Gottes diesen Mann verändert? Er setzte einmal alles daran, die Christen und die das Evangelium verkündigten, zu verfolgen, umzubringen, auszumerzen. Und jetzt sagt er, jetzt erdulde ich alles, um der Auserwählten willen. Dass auch sie die Seligkeit erlangen. Die, die von Gott zum ewigen Leben erwählt und berufen sind, dass auch sie die Seligkeit erlangen, dazu müssen sie das Evangelium hören, das Evangelium muss gepredigt werden, sie müssen es glauben, denn ohne zu glauben kann niemand gerettet werden. Und darum erduldet er alles um der Erwählten willen, dass sie errettet werden. Mit ewiger Herrlichkeit. Ja, wir wollen uns jetzt noch dem zweiten Teil kurz zuwenden. Es sind nicht mehr viel Zeit, aber einige wenige Augenblicke wollen wir noch mit diesem zweiten Teil verbringen. Der zweite Teil des Kapitels, hier geht es darum, das Böse zu vermeiden. Die Verse 14 bis 26. Dies bring in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die ungöttlichen eitlen Geschwätze aber vermeide. Denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs, unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher zerstören. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn sich nun jemand von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Die jugendlichen Lüste aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind, für seinen Willen. In 6 Versen haben wir hier Ausdrücke für das Vermeiden des Bösen. Vers 14, nicht Wortstreit führen. Vers 16, ungöttliche und eitle Geschwätze vermeiden. Vers 19, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Vers 21, sich von diesen reinigen. Vers 22, die jugendlichen Lüste fliehe. Vers 23, die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab. Es finden sich hier drei Warnungen vor nutzlosem Reden, vor schädlichem, sogar gefährlichem Reden und Diskutieren. Dreimal steht das in diesem relativ kurzen Abschnitt. Und das zeigt uns, wie viel daran hängt, wie wir reden, was wir reden, was für Reden und Geschwätz wir dulden und einfach laufen lassen. Oder nicht? Salomo sagt im Buch der Sprüche, Sprüche Kapitel 14, Vers 23, Kapitel 18, Vers 21, Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Ja, es geht ja in diesem Brief um das Leben für das Evangelium und dazu gehört auch, dass wir vom Herrn reden zu den Menschen. Gutes Reden, das beste Reden, was man reden kann. Vom höchsten Reden, was man reden kann. Vom wichtigsten Reden, was man reden kann. Reden. Leben ist in der Gewalt der Zunge, aber auch Tod. Auch Tod. Durch das, was wir reden, können wir Verderben, Zersetzung verbreiten. Und darum sagt Paulus in diesem Abschnitt dreimal, pass auf, was geredet wird und lass nicht jedes Reden durch. Es kann ganze Gemeinden zerstören. Es kann Reden sein, dass falsche Lehren einschleusen in die Gemeinde. Oder es kann Reden sein, dass den Frieden und die Gemeinschaft unter den Geschwistern zerstört, Geschwister einander entfremdet, Misstrauen sät. Oder es kann einfach nutzloses Reden sein, einfach viel Geschwätz und Geplapper, das zu gar nichts führt, keinen Gewinn bringt, niemandem hilft, nutzlos ist. Sprüche 14, Vers 23. Bei jeder Mühe wird Gewinn sein, aber Lippengerede ist nur zum Mangel. Und das soll Timotheus bekämpfen und er soll dem etwas Besseres entgegenhalten. Im Vers 15 steht das, befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen. Das wirksamste Mittel ist immer das eigene Vorbild. Dich selbst Gott bewährt darzustellen in dieser Sache. Mach nicht mit, sondern tue stattdessen Folgendes. Lehre das Wort der Wahrheit. Teile das Wort der Wahrheit recht. Hier wird ein griechisches Wort verwendet, das im Neuen Testament nur an dieser Stelle vorkommt. Orthotomeo. Das kann so viel heißen wie gerade schneiden. Jeder Schneider muss schön gerade schneiden, sonst wird die Sache dir da zusammenstoppelt, irgendwie schief. Also sorgfältig, das Wort Gottes sorgfältig behandeln, das kann es bedeuten. Aber ich denke, dass es eher Folgendes bedeutet. Dieses Verb orthotomeo kommt im Alten Testament zweimal vor, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Nämlich in Sprüche 3, Vers 5. 3, Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, er wird gerade machen deine Pfade. Hier steht auch orthotomeo. Die Pfade gerade machen. Und ähnlich wird es verwendet in Sprüche 11, 5. Also orthotomeo heißt, eine gerade Bahn ziehen. So sagt also Paulus hier dem Timotheus, ja, in der Gemeinde wird manchmal sehr viel geschwätzt und geredet, sehr viel Nutzloses und manchmal sogar Übles, geschwatzt, geklatscht, Böses gesagt. Mach da nicht mit, sondern schneide eine Schneise durch dieses Gestrüpp hindurch, indem du das Wort Gottes lehrst. Denn das Wort Gottes stellt das Gewissen der Zuhörer vor Gott und lehrt sie Gott fürchten und Gott lieben und ihm dienen. Also das soll er dem entgegenhalten. Das Wort der Wahrheit lehren. Dann lesen wir in den Versen 17 und 18, dieses Wort wird um sich fressen wie ein Krebs. Und dieses Wort um sich fressen heißt eigentlich, wird Weide haben. Weide haben. Kühe können nur da gedeihen, wo sie Weide finden, wo sie etwas zu fressen haben. Und auch böse Worte, böse Lehren, böse Gerüchte, zersetzende Dinge können sich nur ausbreiten, wo sie Weide finden. Und das heißt, was heißt das? Offene Ohren. Offene Ohren. Spurgeon hat einmal zu Psalm 15, Vers 3 Folgendes geschrieben. Der ist ein Tor, wenn nicht ein Schurke, der Gestohlenes entgegennimmt und verwahrt. Bei der Verleumdung verhält es sich wie beim Diebstahl. Der Hehler ist so schlimm wie der Stehler. Gäbe es keine lustvollen Hörer böser Gerüchte, würde der Handel mit dieser Ware bald aufhören. John Trapp sagt, der Ausplauderer, Englisch Talebearer, trägt den Teufel in seiner Zunge. Der Hörer, Englisch Talehearer, trägt ihn im Ohr. Der Ausplauderer, Talebearer, trägt den Teufel auf seiner Zunge. Der Hörer, der Talehearer, trägt ihn im Ohr. Und hier nennt er ein Beispiel davon, wie böse, zersetzende Worte, auch Lehren, sich ausbreiten. Und unter diesen sind sogar Hymenäus und Philetus. Das müssen wiederum bekannte Leute sein, sonst hätte Paulus sie nicht erwähnt. Weil er ja wirklich nicht daran interessiert ist, irgendjemanden bloßzustellen. Aber er muss es sagen, um der Verteidigung des Evangeliums willen. Und die sind von der Wahrheit abgeirrt und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Das ist eine ganz böse Lehre, weil sie nämlich Folgendes sagt, das, was wir als Christen hier und jetzt empfangen, das ist schon das Ziel, Leute, wir sind da am Ziel. Nun, auch wenn Sie das nicht so offen sagen, so leben Sie doch so. Leben Sie doch so, als ob wir hier und jetzt immer auf unsere Rechnung kommen müssten. Hier und jetzt immer zufrieden sein müssten. Es uns hier und jetzt immer gut gehen müsse. Und letztlich alle Lehren und alle Methoden, die nur darauf ausgerichtet sind, dass es uns hier wohl geht, bauen letztlich darauf auf, auch wenn man sich das nicht so bewusst ist, dass man so lebt und so denkt, als ob hier und jetzt das Ziel des Christenlebens sei. Aber das ist nicht wahr. Jetzt gehen wir durch Kampf, jetzt gehen wir durch Leiden, jetzt gehen wir durch Niedrigkeit, jetzt gehen wir durch Verleumdung, jetzt gehen wir durch böses Gerücht. Feinde links und rechts. Die Herrlichkeit kommt erst. Der Weg ist nicht das Ziel. Die Erde ist eben nicht der Himmel. Er ist im Himmel. Dort werden wir keine Krankheiten, keine Schwachheiten, keine Schmerzen und kein Leid und keine Tränen mehr haben. Nun, was tun, wenn solche Tendenzen sich ausbreiten, dass das Christentum mehr und mehr zu einer Religion gemacht wird, die den Menschen feiert und den menschlichen Bedürfnissen dient? Ja, was dann tun? Der feste Grund Gottes steht und hat diese Siegel. Der Herr kennt die Seinsinn. Das Werk Gottes. Und die dem Herrn gehören, Gott kennt sie. Und woran erkennen wir sie? Jeder, der den Namen des Herrn nennt, wer Jesus Christus Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Distanziere sich ganz klar von diesen Umdeutungen des Evangeliums. Und dann redet er davon, durch einen Vergleich, dass man sich manchmal einfach distanzieren muss von gewissen Dingen und auch von gewissen Leuten. Sofern wir dem Herrn dienen wollen. Sofern wir ein Gefäß sein wollen zu seiner Ehre. Die jugendlichen Lüste fliehen. Manche denken hier nur an sexuelle Lüste. Aber nicht nur das sind jugendliche Lüste. Es sind nicht alle gleich anfechtbar auf allen Gebieten gleich. Es gibt Leute, die haben Schwierigkeiten mit Geld. Sind da ungeheuer anfechtbar. Dann gibt es andere, irgendwie denen ist das keine große Versuchung. Wenn sie einfach ihren Zahltag haben und so, dann wollen sie gar nicht mehr Geld. Es gibt viele, die sind so, die wollen gar nicht viel mehr Geld. Aber die sind dafür beständig anfechtbar auf anderen Gebieten, vielleicht Fresssucht oder andere Süchte oder auf sexuellem Gebiet. Und da gibt es andere, die wollen einfach sich einen Namen machen. Die wollen Erfolg. Die wollen die Besten sein in ihrer Sparte, in ihrem Bereich. Das sind alles Lüste. Böse Lüste. Und fliehe solche Lüste. Im Haus Gottes haben solche Dinge keinen Platz. Auch der Ehrgeiz nicht, der Erste und der Beste sein zu wollen, hat keinen Platz. Immer Recht haben zu müssen, das sind böse Lüste. Fliehe solche Lüste. Ich lese euch ein Beispiel für jugendliche Lüste nach Macht oder nach Ansehen. Der Preußenkönig Friedrich, und zwar der Große, ist ja meistens der, wenn man einfach sagt, der Preußenkönig Friedrich, ist ja immer der gemeint. Also, er schrieb in einem Brief an seinen Freund Friedrich Jordan: Meine Jugend, das Feuer der Leidenschaften, das Verlangen nach Ruhm, ja, um dir nichts zu verbergen, selbst die Neugierde, mit einem Wort, ein geheimer Instinkt, hat mich der Süßigkeit der Ruhe, die ich kostete, entrissen und die Genugtuung, meinen Namen in den Zeitungen und dereinst in der Geschichte zu lesen, hat mich verführt. Er hat das Ziel erreicht. Seiner der berühmtesten Persönlichkeiten in der deutschen Geschichte. Der große Fritz. Das waren jugendliche Lüste, denen er folgte. Fliehe jede Art von solchen Lüsten und strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden, aber nicht allein, sondern mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Gemeinschaft. Suche die Gemeinschaft der Heiligen. Und was sollst du machen mit diesen Heiligen? Den Namen des Herrn anrufen. Beten. Beten. Nicht einfach einmal miteinander beten oder einmal eine Gebetsstunde halten oder schöne Gebete sprechen. Beten. Ein Beter werden. Wenn wir die Geschichte des Volkes Gottes in der Bibel lesen, studieren, dann stellen wir fest, dass geistliche Bewegungen, die Gott wirkte, dass sie geschahen auch über die Gebete derer, die Gott dienten und in ihrer Zeit verkündigten. Auch in der Kirchengeschichte. Am Anfang wahrer Erweckungen ist immer festzustellen gewesen, dass sehr viel gebetet wurde, gerungen wurde, im Gebet ausgeharrt wurde, zum Herrn verzweifelt geschrien wurde. Und wenn das Evangelium eben angegriffen wird, wenn wir umstellt sind, wenn wir den Eindruck haben, dass wir nur noch auf dem Rückzug sind, vielleicht, dass wir mehr beten müssen. Und dann, ich schließe mit dem Vers 26. Ja, er soll in Sanftmut jene zurechtweisen, die ihm widersprechen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Wir können ja nicht Buße geben. Wir können auch niemanden zur Buße zwingen. Gott gibt Buße. Er kann unsere Worte verwenden, ja. Aber Gott gibt Buße und das gibt uns auch die nötige Demut und Bescheidenheit im Umgang auch mit schwierigen Leuten. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Von ihm gefangen. Hier wird ein griechisches Wort verwendet, das nur an dieser Stelle vorkommt und in Lukas Kapitel 5. Und dieses griechische Wort lautet zogreo und das heißt eigentlich lebendig fangen. Lebendig fangen. Sie sind lebendig gefangen vom Teufel und für seinen Willen. Der Teufel will ja keine Toten. Er will solche, die quick lebendig sind, in seinem Dienst. Und an seine Interessen im Volk Gottes verbreiten. Eben durch eigenwillige Lehren, eigenwilliges Wesen, ichbezogenes Wesen, viel böses Reden, nutzloses Reden, schädliches Reden. Die sind vom lebendig gefangen vom Teufel, für den Willen des Teufels. Lukas 5, hier steht auch dieses Wort lebendig fangen. Lukas 5, Vers 10. Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Menschen lebendig fangen, steht da. Das Evangelium fängt Menschen auch lebendig. Der rettet keine Puppen, sondern er rettet lebendige Menschen mit einem Herzen und mit einer pulsierenden Seele. Aber er will sie retten und fangen für seinen Willen. Dass sie ihm lieben. Und es sind eigentlich diese beiden Alternativen, die sich hier stellen. Eigentlich, es gibt kein drittes. Die mittelalterlichen Philosophen, Scholastiker sagten, Tertium non datur, drittes gibt es nicht. Entweder ist unser Wille gefangen, und dann wissen wir es nicht, vom Teufel. Oder unser Wille ist gefangen in Gottes Willen, und dann wissen wir es. Unser Wille ist gefangen von Gottes Willen. Ein drittes gibt es nicht. Entweder oder. Lebendig gefangen vom Teufel oder lebendige Gefangene Gottes und seines Willens. Und der Herr gebe, dass wir es von uns sagen können, mit Gewissheit auch vor Gott sagen können, Herr, ich will und ich bin gefangen für deinen Willen, um für deine Sache zu leben.